Denn in Christus Jesus hat weder Beschneidung noch Unbeschnittensein irgendeine Kraft, sondern durch die Liebe wirksamer Glaube. Was für ein wunderbares Wort. Der Glaube, der wirksam ist durch die Liebe Gottes. Wir haben die allgemeine Gnade, die allgemeine Liebe Gottes zu den Menschen und das feiern wir Erntedankfest, die jeder, wenn er mal von dem wegguckt, an Schlimmem, was in die Welt passiert. Wir sind ja immer fixiert auf das Böse, was passiert und sehen gar nicht das viele Gute, das eigentlich da ist und das Gott wirken tut. Und darauf sollten wir uns mehr fixieren, wirklich das zu sehen an Guten, was Gott schenkt. Und Gott hat uns wunderbare Gaben geschenkt, wofür wir ihn wirklich danken können, dass er so eine Gnade und Liebe schenkt, dass wir versorgt sind an natürlichen Gaben, die er wachsen lässt und auch, dass wir hier in Deutschland nicht hungern müssen, sondern immer noch versorgt sind. Wenn wir vielleicht der ein oder der andere eingeschränkt ist, hat er doch genug und muss nicht hungern. Und das ist schon alleine Gnade. Das ist eigentlich schon, wofür wir Gott unendlich dafür danken können. Gott hätte jeden von uns irgendwo in die Welt reinstellen können, wo er aufwachsen tut. Gott hat es mit dir gut wahrscheinlich gemeint, weswegen du heute hier bist und nicht sonst irgendwo bist, wo du hungern musst. Dafür kannst du schon Gott danken. Aber der Vers, der will uns sagen, dass Paulus ja Galater die Schwierigkeit gehabt hat, dass Leute da gewesen sind, die diese Gnade umkehren wollten in Gesetzlichkeit, dass, wo sie Christen geworden sind, die jetzt doch sich an Gesetze halten müssen, um wirklich letztendlich sich im Himmel, den Himmel verdienen zu können. Und er sagt, dieser Glaube, echter Glaube, der erwächst aus der Liebe Gottes. Und dieser Glaube bringt Werke hervor. Werke aus Liebe zu Gott. Nicht, weil wir irgendwas tun müssten, um letztendlich uns das Heil verdienen zu können, sondern allein durch die Liebe Gottes, die er uns in sein Wort offenbart, dass er für unvollkommene Menschen, für Sünder wie du und ich, gekommen ist, um uns zu retten. Nicht, weil wir es verdient hätten, nicht, weil wir so eine tolle Menschen gewesen sind, dass Jesus gesagt hätte, oder Gott, für die schicke ich meinen Sohn, die haben es verdient, dass er für sie stirbt und rettet. Nein, wir sind allesamt, nicht ein einziger von uns ausgenommen, der von sich sagen könnte, er hätte es verdient. Nein, wir sind alle durch die Gnade und die Liebe Gottes, die er zu uns hat, seinen Sohn gesendet, um uns zu erretten. Und ich glaube, das haben die meisten begriffen, die heute Morgen hier sind. Die meisten haben von dieser Liebe Gottes in ihrem Leben erfahren. Die meisten von hier wissen, von dieser Gnade Gottes Zeugnis zu geben. Und das macht sie zu Männern und Frauen, die an einen Ort hingehen, wo die Welt nicht ist, sondern wo Kinder Gottes sich versammeln, um ihren Herrn und Retter die Ehre zu geben. Amen. Die Welt draußen, die macht es nicht. Die einzigsten, die wirklich Gott die Ehre geben, ist die Gemeinde Jesu. Und dazu seid ihr heute Morgen gekommen, zu euren Retter die Ehre zu geben. Richtig? Ihr seid da, weil ihr Gott gegenüber dankbar seid, weil er euch die Ewigkeit gesichert hat. Und nicht, weil ihr euch die Ewigkeit verdienen müsst, sondern weil er für euch am Kreuz gelitten und gestorben ist, um euch den Himmel zu bereiten. Ist das nicht was Wunderbares? Und diesen Gott, der so unermesslich voller Liebe und Gnade ist, den wollen wir heute Morgen anbeten und preisen. Den wollen wir die Ehre geben, die ihm wirklich gebührt. Amen.
Amen.
So lasst uns zusammen. Bin ich gut zu hören? Sonst musste einmal da die Juliane, sonst musste einmal die Mikrofon für das einmal höher ziehen, dass das auch zu hören ist. Bitte? Ja? Wunderbar. Ja, dann kommen wir zum Wort Gottes. Wir haben ja auch viele Gebete
gehört über Saat und Ernte. Und das Herzstück der Versammlung ist, dass wir das Wort Gottes hören. Dass Gott durch sein Wort zu uns sprechen tut. Sein Wort ist Saat, das in unsere Herzen gelegt wird und dass es durch den Heiligen Geist sein Wirken Frucht hervorbringt, richtig? Und Gott hat Männer dazu berufen, in die Gemeinde sein Wort zu verkündigen. Schaut nicht auf Menschen, sondern sieht auf Jesus. Jesus will durch seinen Botschafter heute Morgen zu jedem Einzelnen reden. Ist das nicht gut, dass er Leute gesetzt hat, durch die er seine Botschaft verkündigt und durch seinen Geist in unsere Herzen diese gute Saat hineinlegt? Amen. Und ich möchte bitten, Dieter nach vorne zu kommen und möchte einmal noch für ihn beten. Herr Jesus, und danke für Dieter, dass du ihn gebrauchst, Herr, dass du ihn gerufen hast in die Wortverkündigung, Herr. Herr, und so bitte ich dich durch die Kraft deines Heiligen Geistes, dass du ihm Freimütigkeit gibst, das zu predigen, was du ihm aufs Herz gelegt hast, und dass du jeden Einzelnen hier von meinen Geschwistern durch deinen Geist das Herz öffnest, den Boden weich machst für die gute Saat, die du heute Morgen für sie hast, Herr Jesus. Und dass diese Saat seine Frucht trägt und dass jeder Einzelne wirklich nicht so gehen muss, wie er gekommen ist, sondern dass du durch die Kraft deines Heiligen Geistes zu jedem Einzelnen redest. Amen.
Ich möchte euch begrüßen mit einem Wort aus dem 3. Johannesbrief, und zwar in leicht abgewandelter Form. Ihr Geliebten, ich wünsche, dass es euch in allem wohlgehe und ihr gesund seid, wie es auch euren Seelen wohlgehen soll. Ich möchte, dass ihr hier und heute alle wisst, dass diese Worte nicht nur in der Bibel stehen und Johannes damit die Empfänger seines Briefes angesprochen hat, sondern dass diese Worte Gottes hochaktuell sind und auch heute noch gelten. Und zwar für wen? Ja, na klar, für uns hier, für dich und für mich. Warum? Nun, Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in alle Ewigkeit. Wie hatten es die Menschen in Ostdeutschland vor Jahren verkündet und kundgetan? Sie haben gerufen, wir sind das Volk. Das war auch die Wahrheit. Und was können wir heute für uns ausrufen? Wir sind sein Volk. Das Volk Gottes nämlich, gegründet und teuer erkauft durch das Leben und das Blut Jesu Christi. Und durch Jesus Christus, unseren Herrn und Heiland, gilt das Wort aus dem Johannesbrief auch heute noch für uns. Und deshalb möchte ich es noch mal aussprechen. Ihr Geliebten, ich wünsche, dass es euch in allem wohlgehe und ihr gesund seid, wie es auch euren Seelen wohlgehen soll. Für diese Worte darf ich heute der Überbringer sein und ich freue mich darüber sehr. Meine letzten Predigten waren ja alle über den Heiligen Geist, die Gaben des Geistes, also die Geistesgaben, und daraus folgen dann die Früchte des Geistes. Mit diesem Thema bin ich auch noch nicht zu Ende. Fortsetzung folgt. Aber heute wollen wir nun Erntedank feiern. Wir sehen uns hier vor uns schon die vielen guten Gaben, mit denen der Herr uns beschenkt. Das ist nun wirklich hier, wenn wir das sehen, das pralle und gesegnete Leben. Und da stellt sich mir eine Frage: Wie passt denn das nun jetzt zusammen, das tatsächliche Leben und der Geist Gottes? Ist das schwierig? Nun, ich denke, nein, das passt alles sehr gut zusammen. Denn es läuft im Reich Gottes alles parallel nebeneinander und zeitgleich. Und obwohl in verschiedenen Dimensionen, doch sehr einheitlich. So wie zum Beispiel in unserem Körper die Seele und der Geist auch prächtig zusammenleben können. Ich werde das mal kurz beleuchten. Denn auch Jesus interessierte sich nicht nur für die geistlichen Dinge, sondern auch ganz konkret für die körperlichen Belange und Notwendigkeiten. In seiner Bergpredigt lesen wir in Matthäus 6, Vers 31 die Fragen der damaligen Menschen. Was sollen wir essen? Was sollen wir trinken? Was sollen wir anziehen? Das ist ein echtes Thema im gesamten Neuen Testament. Und wir treffen ganz oft darauf, dass Jesus mit ganz profanen Tatsachen konfrontiert wird. Und Jesus hat sich keinesfalls abgewandt und hat das seinen Jüngern überlassen, als die 3.000 oder auch die 5.000 Menschen nach seinen Heilungsdiensten und seinen anschließenden Predigten vom Reich Gottes nach Essen fragten. Hat Jesus denn gesagt, nee, das macht ihr mal, ich bin für die geistigen Belange zuständig? Nein, Jesus nahm auch das sehr ernst und sorgte dafür, dass alle zu essen bekamen. Und zwar so reichlich, dass danach noch körbeweise Reste übrig blieben. Wir haben Zeugen darüber, wir können es in der Bibel nachlesen. Also kommen wir nochmal zur Bergpredigt. Was sagte Jesus zu den Fragen der Menschen nach Essen und Trinken und Kleidung? Er hat es ganz einfach gesagt, kann jeder verstehen. Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit und dies wird euch alles hinzugefügt werden. Wir Gläubigen und bibelfesten Christen wissen das natürlich. Aber auch die Juden damals wussten aus ihrer Tora, dass Gott einst geschworen hatte, nämlich in 1. Mose, forthin alle Tage der Erde sollen nicht aufhören Saat und Ernte und Frost und Hitze und Sommer und Winter und Tag und Nacht. Saat und Ernte waren also seitdem nicht das vorrangige Problem der Menschen und speziell nicht des Volkes Gottes. Was sagte Jesus ganz einfach? Euer himmlischer Vater weiß, dass ihr das alles benötigt. Und damit kommen wir dann dem Thema schon etwas näher. Die richtige Reihenfolge ist im Reich Gottes wichtig und ausschlaggebend. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes. Wir sollen zuerst nach dem Reich Gottes trachten. Frage, macht uns das Mühe? Ist das anstrengend, nach dem Reich Gottes zu trachten? Nun, die Frage ist, was ist denn das Reich Gottes? Und wir wissen das aus der Bibel. Das Reich Gottes ist Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. So, da sind wir schon wieder beim Heiligen Geist, meinem Lieblingsthema. Und was kommt dann? Dann wird uns all das, was unser Körper braucht, damit unsere Seele halbwegs ruhig ist, hinzugefügt. Die Zuordnung und die Reihenfolge ist also wichtig. Wir werden darauf noch zurückkommen. Sehen wir uns vorher noch einen anderen Text in diesem Zusammenhang an. Johannes Kapitel 4, Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Noch 4 Monate und die Ernte kommt. Ich will das jetzt gar nicht weiter vom Zeitbegriff her auslegen, aber es geht hier nicht mehr um Jahre, sondern nur noch um Monate. Es geht hier nur noch um wenige Monate. Und deswegen sollen wir unsere Augen aufheben und auf die Felder schauen. Sie sind weiß zur Ernte. Was, wenn diese Worte auch in unsere heutige Situation hineingesprochen sind? Wir sind uns doch wohl alle einig, dass wir in der Endzeit leben. Überall in vielen Gemeinden und auch bei uns sind die Offenbarung und das Buch Daniel aktueller denn je. Überall wird darüber gesprochen. Viele unserer Geschwister erwarten die Wiederkunft unseres Herrn Jesus sehnlichst und zwar in aller nächster Zukunft. Ich übrigens auch. Diese Erwartungshaltung ist ja auch absolut verständlich, denn damit erfüllen sich doch unsere ganzen Hoffnungen und unsere Bestimmung. Wir sind dann am Ziel, ganz nahe. Jetzt heißt es wirklich, wir haben es auch in den Gebeten gehört, jetzt heißt es Öl auffüllen auf unsere Lampen und Acht geben, nicht einzuschlafen. Und vielleicht übersehen wir in unserer ganzen Vorfreude doch eine Tatsache, dass die Felder um uns herum weiß sind zur Ernte. Und die Frage ist doch, kennt ihr Bauern, kennt ihr Landwirte? Welcher Bauer oder auch etwas kleiner, welcher Gärtner ist froh darüber, wenn seine ganze Ernte, seine ganzen Körner und Früchte auf dem Halm verkommen und es nicht zur Ernte kommt? Das sind Katastrophen. Ja? Da hat man sich so das ganze Jahr über gemüht gemacht auch schon heute Morgen angeklungen. Alle haben sich Mühe gegeben und dann ist die Frucht da und bleibt auf dem Halm stehen, weil es nicht geerntet wird. Katastrophe. Aber was ist denn nun, und daran wollen wir heute vielleicht auch mal denken, was ist mit den Feldern Gottes, die er bestellt hat, und was ist mit seiner Ernte? Ihr Lieben, ich möchte hier keine schlechte Laune aufbringen, indem ich hier am Tag, an dem wir uns freuen und feiern, wieder einmal wie jedes Jahr unseren Erntedank und uns allen, ich will uns kein schlechtes Gewissen machen. Nein, das liegt mir ferne. Aber ich finde, wir sollten uns ruhig mal als geisterfüllte Christen in die Lage Gottes versetzen und die Welt und deren Lage aus seiner Sicht, aus Gottes Sicht anschauen. Denn bei Gott fängt vieles in ganz kleinen, bescheidenen Schritten an und entwickelt sich dann unter Gottes Führung und unter seiner Leitung immer weiter und wächst und wächst und wächst und wächst. Ich will euch mal berichten, wie ich vor kurzer Zeit mal den Kopf etwas frei bekommen habe in all dem Gewühle und auf unsere heutige Situation blicken konnte. Ich habe den letzten Taufgottesdienst unserer Täuflinge in der Hobgemeinde mitgemacht, habe daran teilgenommen. Und für mich war das eine wirklich ergreifende Feier. Es herrschte eine fröhliche Grundstimmung. Ich spürte eine Erwartungshaltung in der Luft liegen, die auch irgendwie spannend war. Und mir wurde mit einem Male klar, dass wir schon ewig lange nicht mehr so viele Geschwister da hatten, die sich nach ihrer Bekehrung nun auch taufen lassen wollten. Das war für unsere Gemeinde, wenn man das mal ganz ehrlich sagt, das war sensationell. Ich finde kein anderes Wort. Es gab ein paar Einführungsworte, es gab Lobpreis Gottes mit hübschen Liedern und dann begann das eigentliche Taufgeschehen. Und die vielen so ehrlich gemeinten Zeugnisse der Täuflinge haben mich zum Teil zu Tränen gerührt, weil jeder wirklich spüren konnte, wie sich alle ganz ehrlich gemacht haben vor diesem entscheidenden Glaubensschritt. Jeder nach seiner persönlichen Gefühlslage und nach seinem persönlichen Stand im Glauben. Aber alle waren sich so sicher, diesen Glaubensschritt zu machen. Und das war nicht einfach nur diesen einen weiteren Gehorsamschritt zu machen. Nein, ich habe gespürt, der innige Wunsch, unserem Herrn Jesus noch näher zu sein, war regelrecht bei den Täuflingen spürbar. Und das war für mich erfrischend. Ich wurde unwillkürlich an die vielen Taufen erinnert, die ich in meinem Christenleben schon mitgemacht habe. Die ersten in der Gemeinde Eben-Ezer, wo auch meine Frau getauft worden ist. Und wie meine Frau, die früher, wer sie kennt, sehr, sehr wortkarg war, plötzlich und ohne in Stocken zu geraten, fließend ihr Zeugnis gab. Obwohl sie vorher immer gesagt hatte, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll. Das war schon ein Wunder für sich. Später habe ich dann innerhalb meiner Dienste auch als Gast in anderen Gemeinden bei Taufen teilgenommen. Und dann waren da auch noch die besonderen Taufen in unserer Gemeinde, unter freiem Himmel zum Beispiel, im kleinen See in Eichholz oder auch direkt in Travemünde in der Ostsee. Alles schöne Erinnerungen, weil es wohl für jeden einzelnen Täufling ein immerwährender Meilenstein im Leben gewesen ist. Und plötzlich erinnerte ich mich auch wieder an meine eigene Taufe als Neubekehrter in der damaligen Pfingstgemeinde Eben-Ezer. Wir waren vier Täuflinge, die nacheinander getauft wurden. Und nach der Taufzeremonie standen wir alle in einer Reihe und bekamen von unserem Pastor Edwin Pigos und von Hanko Oy noch einen Segen in Form eines Gebets mit auf den Weg. Und als Edwin dann bei mir war und seine Hand auf meine Schulter legte, begann eine betagte ältere Schwester aus der Gemeinde plötzlich laut und vernehmlich in Zungen zu reden und legte die Zungenrede dann auch selbst aus. Ich kann mich noch daran erinnern, als wenn es heute wäre, weil das hat sich in meinem Herzen eingegraben. Ich will euch segnen, sprach sie, und dich, mein Kind, will ich zu einem großen Segen setzen. Lasse dich gebrauchen von mir und erzähle von der Liebe, die du selbst erfahren hast. So spricht, der dich lieb hat. Ja, diese Worte waren von da an ein immerwährender Ansporn für mich. wenn es mal wieder nicht so gut lief und ich Trost und Weisung brauchte. Daran habe ich mich nun nach langer Zeit bei der Taufe unserer Geschwister wieder erinnert. Und mir wurde plötzlich klar, dass ich bis zum heutigen Tag zwar selber sehr gesegnet worden bin, so wie es bei meiner Taufe auch ausgesprochen worden ist. Ja, ich bin tatsächlich auch in den ganzen kleinen und großen Katastrophen meines Lebens, wohlgemerkt nach meiner Bekehrung, ich bin bei allem gesegnet worden. Aber ich denke nicht, dass ich auch schon zum großen Segen für andere geworden bin. Ich konnte zwar hier und da mal mithelfen, in verschiedenen Diensten für den Herrn, in der Seelsorge bei Geschwistern und tatsächlich auch mal als Steigbügelhalter für Menschen, die sich bekehren wollten und dann bekehrt haben. Aber das waren eher kleine Tropfen, aber das war noch kein großer Segen. Das wurde mir letztens bei der Taufe recht klar. Und deswegen haben mich einige wohl sehr nachdenklich nach der Taufe nach Hause gehen sehen. Meine Gedanken. Also muss ich jetzt doch tatsächlich noch einmal umkehren, umdenken und meinen Ruhestand auch noch etwas verschieben. Denn eins weiß ich bestimmt, Gott nimmt keine Verheißungen zurück. Dabei habe ich mich doch schon so in der Rückschau wohlgefühlt auf mein vergangenes Leben, habe ich mich immer wieder wiedergefunden. Das war gut, mein Leben war aufregend, war nie langweilig. Aber ich hatte das irgendwie vor kurzem schon mal alles abgehakt. Und ich begann meine Rolle als Rentner zu leben, dachte ich jedenfalls. Also heißt es jetzt für mich noch einmal umdenken und wieder nach vorne schauen. Ein großer Segen war ich nun noch nicht. Das Beste scheint aber noch vor mir zu liegen. Und an mir soll es nicht liegen. Ich hatte ja schon von meiner Kindheit immer versucht, meinem Vater und meiner Mutter alles recht zu machen. Jetzt möchte ich natürlich auch meinem Vater im Himmel treu und in aller Demut dienen und den Menschen weiter wie beauftragt von seiner Liebe erzählen. Ich weiß, dass es dabei gar nicht so sehr auf mich ankommt, sondern auf meinen Vater im Himmel, an Jesus, meinen Herrn und an den Heiligen Geist, mit dem ich versiegelt worden bin und mit dem ich hier auf Erden zusammenarbeiten darf und auch möchte. Es bedarf halt nur meiner Einwilligung und die habe ich gegeben. Und wie bei meiner Taufe seinerzeit so circa 100 Geschwister als Zeugen dabei gewesen sind, so war ich auch neulich Zeuge bei meinen Geschwistern bei ihrer Taufe. Und so seid auch ihr heute Morgen meine Zeugen. Ja, ich will. Nicht aus mir selbst heraus, aber ich möchte den Willen meines Vaters tun. Als Nachfolger Jesu Christi will ich das tun, nicht aus mir heraus. Bis hierhin erstmal mein persönlicher Bericht. Und nun kommt unser Wort aus dem Evangelium für heute, das Jesus seinen Nachfolgern damals und damit auch uns, seinen Nachfolgern heute, gegeben hat. Es steht in Johannes 4, Vers 35. Sagt ihr nicht, es sind noch 4 Monate und die Ernte kommt? Siehe, ich sage euch, hebt eure Augen auf und schaut die Felder an, denn sie sind schon weiß zur Ernte. Als Nachfolger Jesu Christi nehme ich alle seine Worte ernst, sehr ernst sogar. Und egal, was ich denke und wie meine Gedanken von mir bewertet werden, so möchte ich nicht nur vorbereitet sein auf seine Wiederkunft, die ich so herbeisehne, sondern ich möchte auch vorbereitet sein für den Fall, dass es noch einmal eine kleine oder sogar große Ernte im Reich Gottes geben wird. Und ich will gern versuchen, nach meinen Kräften mitzuhelfen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Jesus wiederkommt und dann soeben mal den Rest der übrig gebliebenen dann mitnimmt. Nein, ich kann mir vorstellen, dass er siegreich zurückkehren wird und dass wir noch einiges vor uns haben. Und das freut mich. Ich weiß, dass ich damit ein ganz heißes Eisen in die Hand nehme. Bekehrung und Erweckung sind rar geworden in Deutschland, im Land der Reformation. Ich habe die Jahre seit meiner Bekehrung immer irgendwo mitgearbeitet, in Organisationen, Gemeinden und in Diensten, die allesamt den Heilandsruf auf ihren Fahnen hatten. Kommt her, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wir haben in vielen Teilen der Welt jetzt immer wieder aus der Entfernung Erweckung gesehen und miterlebt. Aber hier bei uns war es ein karges Land und eine mühselige Arbeit, muss ich ehrlich sagen. Aber wir haben immer weitergemacht, auch immer mal wieder ganz von Neuem angefangen. Manchmal mit kleinen Erfolgen, aber meist nahe an der Frustgrenze, will ich einfach mal so zugeben, weil der Erfolg, gemessen an dem Aufwand, den wir betrieben haben, eher bescheiden wird. Aber genau das ist es. Man wird dann bescheiden und demütig vor Gott. Aber vielleicht war das genau sein Weg mit uns, erst einmal Demut und Bescheidenheit zu lernen, Tatsachen richtig beurteilen zu können und zu merken, dass es nicht nach unseren Wünschen geht und dass wir keineswegs die Herren des Geschehens sind. Ich habe meinen Teil daraus gelernt, nicht wir sind die ausschlaggebenden Kräfte auf dem Feld der Menschenrettung für Jesus, sondern genau dafür hat Gott seinen Heiligen Geist auf die Erde geschickt. Er ist der Herr des Geschehens und die Bibel sagt es uns, der Heilige Geist weht, wo er will. Niemand von uns kann Menschen zur Wiedergeburt ihres Geistes führen. Die geistige Wiedergeburt des Menschen ist ein Werk des Heiligen Geistes und kann durch menschliches Handeln, durch menschliche Willenskraft und durch menschliches Tun nicht beschlossen, initiiert oder kontrolliert werden. Und jetzt kommt, wie immer gerne in meinen Predigten, das große Aber Gott. Gott kann Menschen durch seinen Heiligen Geist tief in ihren Herzen ansprechen und eine Sehnsucht nach Freiheit und Befreiung in sie hineinlegen. Und Gott kann beseelte Menschen durch seinen Heiligen Geist buchstäblich begeistern, nach ihrer eigenen Bekehrung als Nachfolger Jesu Christi, doch mit ihm zusammen als Menschenfischer aufzutreten, wie die ersten Jünger bei Jesus, um Seelen zu retten und in die Gemeinschaft mit Gott zu bringen, was ja auch der ursprüngliche Plan Gottes war, als er Menschen geschaffen hat. Wie kann und soll das nun passieren? Nun, ein Fehler wird nicht dadurch besser, dass man ihn immer wiederholt und dann auf andere Ergebnisse wartet. Nein, ich denke mal, das ist heute auch schon angeklungen, wir dürfen Mut zur Veränderung haben. Oh Gott, Veränderung, wer möchte das wirklich? Ja, ich denke mal, wir dürfen ruhig mal ein paar neue Gedanken haben und neue Schritte gehen. Und zwar dürfen wir in Demut und voller Zuversicht das machen, was Gott mir seinerzeit bei meiner Taufe gesagt hat und was ich neulich bei der Taufe wieder gezeigt bekommen habe. Lasse dich gebrauchen von mir und erzähle von der Liebe, die du selber erfahren hast. So spricht, der dich lieb hat. Das wirft zumindest bei mir die Frage auf, wie sehen uns denn die Menschen um uns herum? Sind wir für sie einfach nur Sonderlinge, Eigenbrötler, Ewiggestrige? Was hören sie von uns, wenn wir uns nicht gerade in unserer Gemeinde aufhalten und unser Glaubensleben eher zurückgezogen und abgeschottet ausleben? Hören Sie von uns die gute Nachricht vom Reich Gottes, das schon Jesus den Menschen verkündigt hat? Hören Sie von uns, was das Reich Gottes ausmacht? Hören Sie überhaupt von Jesus, der die Trennung zwischen Gott und den Menschen aufgehoben hat? Hören Sie von der Gnade Gottes, die Jesus auf diese Erde zu den Menschen seines Eigentums gebracht hat? Hören Sie von der Liebe Gottes zu seinen Menschen? Ja, genau. Die Menschen gehören alle Gott, ob bekehrt oder unbekehrt. Er ist ihr Schöpfer. Egal, ob sie sich von ihm abgewendet haben, ihn noch gar nicht kennen oder je nach ihm gefragt haben oder ihm sogar nachfolgen. Gottes Liebe lesen wir in der Bibel. Wenn wir das hier auch wissen, wissen das die Menschen das auch da draußen? Und woher sollten sie es denn wissen, wenn wir, die es wissen, es ihnen nicht sagen? Wen liebt Gott denn? Ist das denn gesichert? Ja, natürlich ist das gesichert. Im Wort Gottes können wir es nachlesen. Gott hat uns schon geliebt. Wann hat er uns geliebt? Als wir noch Sünder waren. Das Wort gilt bis heute, auch wenn die Sünder vielleicht mehr geworden sind. Wo erweist er uns seine Liebe? Auf Golgatha am Kreuz. Wem erweist er seine Liebe? Allen Menschen, als sie noch Sünder waren. Und wie erwies er uns seine Liebe? Indem er seinen eigenen Sohn, Jesus Christus, für uns buchstäblich geopfert hat. Und damit ist Jesus dann des Gesetzes Ende. Jesus hat die Gnade zu uns gebracht. Gott hat tatsächlich einen neuen Bund mit den Menschen geschlossen, schriftlich niedergelegt im Neuen Testament, in der Bibel. Das kann sogar jeder nachlesen. Das alles wissen wir hier genau, aber haben es im besten Fall auch unzählige Male in Predigten immer wieder gehört, in der Bibel gelesen. Das wissen wir hier alle, aber wissen das auch die Menschen da draußen? Wissen das alle unsere Mitglieder unserer Familie? Wissen das unsere Nachbarn? Wissen das unsere Arbeitskollegen, die Menschen in unserer Straße, in unserer Stadt? Wissen die Menschen, dass sie von Gott geliebte Personen sind? Haben sie es schon einmal gehört, dass sie unendlich geliebt sind? Dass es einen liebevollen Gott gibt, der sich nicht nur um seine Schöpfung, nämlich um die ganze Welt kümmert, sondern dass sie einen Schöpfer haben, der Gedanken der Liebe und der Hoffnung für die von ihm erschaffenen Menschen hat. Wir haben einen Gott im Himmel, der sich nicht ständig darum kümmert, was wir wieder einmal für einen Mist gebaut haben, wo wir wieder was kaputt gemacht haben, wo schon wieder Fehler über Fehler gemacht worden sind und das zum wiederholten Mal. Nein, Gott hat Gedanken der Liebe für seine Geschöpfe, für die Menschen, die ständig sündigen, die sich in ihren Sünden verstricken und letztendlich versuchen, sich bestmöglich vor ihm zu verstecken. Ja, bis zum Ende. Der Sünde sollt ist der Tod. Das war es dann wohl, oder? Nein, das war es eben nicht. Es gibt ein Leben nach dem Tod und jeder Mensch bestimmt ganz alleine, wo er die Ewigkeit verbringen wird. Das alles wissen wir hier bei uns und viele Menschen da draußen ahnen zumindest etwas davon und versuchen sich vor diesem Gedanken in verschiedenste Philosophien und Weltanschauungen zu retten. Und wieder kommt das Wort, aber Gott. Gott hat für die Probleme der Sünder schon vor 2000 Jahren eine Lösung geschaffen und keiner von uns wäre heute hier, wenn wir nicht irgendwann selbst davon gehört hätten. Jesus, der Sohn Gottes, ja praktisch Gott selbst, hat am Kreuz von Golgatha eine Möglichkeit geschaffen, mit der Sünde abzuschließen, und zwar ein für alle Mal. Jesus hat die Gnade Gottes zu den Menschen gebracht, zu den Sündern. Warum hat er das getan? Weil Gott Liebe ist, weil Gott dich liebt, weil Gott alle Menschen liebt, und zwar sogar, wenn sie noch Sünder sind. Die Zauberworte sind Liebe, Gnade, also Gott, der Vater und Gott, der Sohn, Jesus Christus. Liebe und Gnade. Wir wissen das, deswegen haben wir uns bekehrt und haben unser persönliches Erweckungserlebnis gehabt. Unser persönliches Erweckungserlebnis in unserem Herzen, da wo die Liebe hingehört. Aber wie ist die Liebe dorthin gekommen? Vielleicht durch unseren Verstand? Ich denke, nein. Das ist passiert durch den Heiligen Geist, der uns das Gnadenangebot Gottes zugänglich gemacht hat, der unser Interesse an dieser Liebe geweckt hat, der um uns geworben hat und oftmals wieder und wieder eingeladen hat, die Seiten zu wechseln. Vom Sünder zum Kind Gottes. Ein bedeutender Schritt, ein Schritt, der alles verändert. Wie sagte es Gott? Jeremia 31,3: Ich habe dich je und je geliebt. Deshalb habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Ja, so sind auch wir zu Gott gekommen, ausnahmslos. Die Liebe Gottes hat uns gezogen und die Gnade hat letztendlich den Schritt möglich gemacht. Und der Heilige Geist hat aus unserer Entscheidung ein konkretes Erlebnis gemacht. Unser durch die Sünde gestorbener Geist wurde von neuem geboren. Wir sind wiedergeborene Christen geworden durch den Heiligen Geist. Unsere Seele hat einen neuen Vorgesetzten bekommen, unseren wiedergeborenen Geist. Wir sind laut 2. Korintherbrief eine neue Schöpfung geworden. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, ein Neues ist entstanden. Wir sind ab da an, wie die Bibel sagt, in Christus Jesus. Wir sind buchstäblich eine neue Schöpfung, ein neuer Mensch geworden. Wir sind ab dem ersten Augenblick mit dem Heiligen Geist versiegelt auf die Wiederkunft Christi, unseres Herrn. Wir fangen an, ein Leben im Glauben zu leben, ein Leben im Geiste. Als Gehorsamsschritt und als sichtbares Zeichen für die sichtbare und für die unsichtbare Welt lassen wir uns taufen in den Tod Christi und stehen als neuer Mensch, als neue Schöpfung aus dem Wasser wieder auf. Ich habe an dieser Stelle lange nach einem Wort gesucht, um das alles klar und einfach zu beschreiben. Aber ein Wort kann das nicht ausdrücken. Ich habe jedenfalls noch keins gefunden. Das Wort Wunder kommt dem vielleicht am nächsten. Aber nun noch einmal zurück zur Erntedank und den weißen Feldern, die zur Ernte bereit sind. Was ist mit unseren Brüdern und Schwestern in der Welt, die da alles noch nicht erlebt haben? Wie erklären wir ihnen, dass sie Sünder sind, dass das aber kein unabänderliches Schicksal ist, sondern dass Gott selbst einen Weg gefunden hat, noch einmal von Neuem durchzustarten? Gewissermaßen die Gretchenfrage, wie erkläre ich es meinem Kinde und wie werden sie dann darauf reagieren? Nun, ich denke mal, das ist einfacher, als wir denken, denn dafür hat Gott eine Lösung gefunden. Dafür ist der Heilige Geist da. Er ist der Herr des Geschehens, er wirbt um die geliebten Geschöpfe Gottes, er verdeutlicht es in ihren Herzen und er schenkt ihnen auch die Erkenntnis über ihre Sünde und über die daraus entstandene Trennung. Wir müssen ihnen nicht alle ihre Sünden vorhalten, das wissen sie genau selber, wenn der Heilige Geist sie anrührt. Aber wenn Gott auf dieser Erde handelt, dann handelt er konkret durch Menschen. Denn er hat ihnen, den Menschen, ja die Erde überlassen. Gott handelt durch Menschen und mit Menschen und zwar zusammen mit seinem Heiligen Geist. Gott handelt in einer ganz eigenen Dimension auf der Ebene der Liebe und des Herzens. Und keine Angst mehr, wenn wir das einmal erkannt haben. Es ist der Heilige Geist, der das Feld schon bereitet hat. Es ist der Heilige Geist, der schon gesät hat. Und es ist der Heilige Geist, der auch die Ernte einbringen wird. Er sucht aber noch immer, schon immer und noch immer, so auch heute Menschen, die bereit sind, hier auf der Erde für Gott tätig zu werden, die Ernte einzubringen. Wir können uns als Gemeinde glücklich schätzen, dass wir schon Menschen unter uns haben, die hier bei uns diesem Ruf gefolgt sind und diese Aufgabe angenommen haben, für unsere Mitmenschen in den Riss zu treten, um Menschen die gute Nachricht von der Liebe Gottes zu bringen und meine Hochachtung allen, die ihre Angst und Bedenken überwunden haben und immer aufs Neue losgehen und Zeugnis halten. Wir feiern heute unseren Erntedankfest und wir sind reich gesegnet. Die Frage an jeden Einzelnen ist aber, wollen wir uns heute und in Zukunft von Gott rufen lassen? Dort, wo er jeden von uns hingestellt hat, in die Mitte unserer Gesellschaft, wollen wir uns rufen lassen, Gott zu helfen, die Ernte einzubringen? Nicht als Hauptverantwortliche, sondern als Helfer im Glauben und in der Kraft des Heiligen Geistes, also wie wir so schön sagen, in Christus Jesus. Das Kapitel in Korinther endet mit Vers 20 und es soll uns dabei helfen. Dort steht, so sind wir nun Botschafter für Christus. Entsprechend der Tatsache, dass Gott durch uns ruft, wir bitten durch Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Er hat ja den, der keine Sünde kannte, für uns zur Sünde gemacht, auf dass wir in ihm Gottes Gerechtigkeit würden. Warum sollten wir das tun? Ich komme gleich zum Ende, aber das muss ich noch sagen. Warum sollten wir das tun? Ganz einfach, aus Liebe. Aus Liebe zu Gott, der uns zuerst geliebt hat, aus Liebe zu Jesus, der es uns ganz leicht gemacht hat zu lieben, weil er uns die Gnade gebracht hat, und aus Liebe zu den Menschen, die ohne Gott ziellos und ängstlich durch die Welt laufen und am Ende unrettbar für die Ewigkeit verloren gehen. Und wohlgemerkt, das ist kein Muss. Versteht mich bitte nicht falsch. Ich will hier niemanden irgendwelche Lasten aufbürden, die er nicht tragen kann. Gott ruft und jeder kann für sich selbst entscheiden. Gottes Liebe ist nicht abhängig von Gegenleistungen, falls das jemand denkt. Gottes Liebe ist bedingungslos. Kaum zu glauben? Dann liest die Bibel. Was könnte uns denn davon abhalten? Haben wir Angst, dass unser Gegenüber ärgerlich wird, weil er sich ertappt fühlt? Was ist so schlimm zu sagen, wir haben einen Vater im Himmel, der uns bedingungslos liebt, egal ob wir noch Sünder sind oder uns schon für ihn entschieden haben? Unser Gott möchte, dass alle Menschen die Wahrheit erkennen, dass sie von ihrem Schöpfer geliebt werden und durch Jesus Christus, seinen eigenen Sohn, die Möglichkeit haben, noch einmal ganz von vorne, ganz von neuem anzufangen und die Zukunft mit Gott und in seiner Liebe zu leben. Hört sich das gefährlich an oder ist das übergriffig? Denken wir daran, dass wir das nicht aus irgendwelchen eigenen Überlegungen machen, sondern aus der Liebe Gottes heraus, die jeder von uns selber schon erlebt hat, sonst wären wir heute nicht hier. Aber ich sage euch was, ich denke, das ist gar nicht das Problem, warum wir die Menschen aus unserer Umgebung nicht ansprechen mögen oder wollen. Es ist nicht die Angst vor den anderen, sondern es ist ein Zweifel an uns selbst. Wir kennen uns doch, wir kennen unsere eigenen Zweifel, wir kennen unsere eigenen Fehler, unser ständiges, ja fast tägliches Versagen, das uns klein macht und uns wieder zurückweichen lässt. Wir kennen uns selbst nur zu genau, schließlich müssen wir den ganzen Tag mit uns selbst verbringen. Aber ist das berechtigt? Und jetzt kommt es wieder, zum dritten Mal, das Aber Gott. Gott hat das schon vor 2000 Jahren für mich und für dich und für alle seine Kinder, die in Christus Jesus sind, ein für alle Mal geregelt. Jesus, unser Herr und Heiland, hat uns ein für alle Mal von der Sünde gereinigt und er hat uns zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Das ist ein entscheidender Teil unserer Erlösung. Und dieser Teil ist keine Erlösung mit Einschränkungen oder unter Vorbehalt. Das ist nicht wie ein Führerschein zur Probe. Nein, nein und abermals nein, Hebräer 10. Denn mit einem Opfer hat er, Jesus, uns, die wir erlöst und gerettet worden sind, ein für alle Mal zur Gerechtigkeit Gottes gemacht. Und das heißt, wann immer dich Gott sieht, dann sieht er seinen Sohn Jesus, der nicht nur völlig ohne Sünde war, sondern auch vollem Gehorsam war, bis in den Tod. Und so wurdest du nun zur Gerechtigkeit Gottes. Und du bist es auch heute immer noch und wirst es auch in Zukunft sein, bis in alle Ewigkeit. Meinst du vielleicht, dass Gott dir sonst sein Siegel aufgedrückt hätte, das gilt, bis Jesus wiederkommt? Meinst du, Gott wäre das Risiko eingegangen, wenn er ständig dafür sorgen müsste, dass das Siegel wieder entfernt werden müsste? Wieder und immer wieder, weil du trotz aller Anstrengung doch immer wieder zurückfällst in kleine und größere Sünden? Nein, Gott steht zu seiner Zeit, Gott steht zu dir. Und ich will meine und deine Sünden hier keinesfalls kleinreden, dass das auch keiner falsch versteht. Das ist nichts, was uns nicht beschämen sollte, unsere Sünden. Aber das hat Gott schon gewusst und er hat es auch schon vorher berücksichtigt. Sonst wäre er auch nicht Gott und sonst wäre das Opfer Jesu nicht so unbegreiflich groß gewesen. Gott hat unseren Geist von neuem geboren, hat uns mit seinem Heiligen Geist versiegelt, hat uns so als neue Schöpfung angenommen und in Christus Jesus zu seiner Gerechtigkeit gemacht. Das ist das Erbteil der Knechte im Licht und ihre Gerechtigkeit kommt von mir, spricht der Herr in Jesaja. Und über unsere Sünden wird im Nachgang auch noch ausgiebig zu sprechen sein. Das nennt sich dann Heiligung. und hat sehr viel mit Stolz und mit Demut und mit Gnade und mit immerwährender Vergebung zu tun. Aber davon ist unsere Erlösung nicht mehr abhängig. Das sind Sachen, die Gott auch schon geregelt hat, und zwar durch Glauben. Und wen wird es wundern? Durch und mit seinem Heiligen Geist. Wisst ihr nun, warum ich so viel über den Heiligen Geist rede? So, Jesus ist Gottes Sohn, unser Erlöser, und Jesus ist Gott. Alle Ehre sei ihm, aller Lobpreis ihm allein, dem dreieinigen Gott. Aber vergessen wir dabei nie den Heiligen Geist. Das ist gewissermaßen Gottes Arbeitstier für uns, für die Menschen. Und er hat viel Arbeit damit, uns zur Sündenerkenntnis und zur Bekehrung zu bringen. Und damit hört es aber nicht auf. Er hat noch mehr Arbeit damit, uns nach der Bekehrung an uns und mit uns an unserer Heiligung zu arbeiten. Und wenn ich so an mich denke, der ich eigentlich immer guten Willens war und doch auch im Nachgang so wahnsinnig viele Fehler gemacht habe, dann kann ich es ermessen, was der Heilige Geist mit uns allen noch zu tun hat. Aber er kann es und er will es. Gott sei Dank. Aber das alles sollen uns doch nicht hindern, wie vorgesehen, als neue Schöpfung in Christus Jesus und im Glauben zu leben. Ich hätte auch kurz sagen können, in der Liebe zu leben, in der Liebe zu bleiben. Denn das ist unsere Bestimmung. Und dann sollte uns auch nichts und niemand daran hindern, diese Liebe an andere Menschen weiterzugeben. Fürchte dich nicht, hat Jesus immer und immer wieder zu den Menschen gesagt. Und ich will sagen, fürchtet euch nicht, nicht einmal vor euch selber. Schaut nicht auf euch selbst, sondern lasst uns aufschauen zu Jesus Christus, dem Anfänger und Veränder unseres Glaubens. Gott hat für alles gesorgt. Für euch soll diese Predigt heute Morgen enden, wie sie angefangen hat. Mit Gottes persönlichem Wort an jeden von uns. Ihr Geliebten, ich wünsche, dass es euch in allem wohlgehe, und ihr gesund seid, wie es auch euren Seelen wohlgehen soll. Amen. Amen.
Ja, danke Dieter für das Wort, das sehr lebendig ist gewesen und das uns einmal mehr die Größe Gottes, seine Liebe, seine Gnade gezeigt hat durch das Wort Gottes und auch sein Zeugnis, dass er da auch so ein offenes Herz hat und darüber auch Zeugnis gibt, wie Gottes Liebe und Gottes Reden selbst an sein Leben rangegangen ist und ihn auch verändert hat. Und vor allem, was mir ja auch sehr gut gefallen hat, ich glaube, dass es für Kinder Gottes keinen Ruhestand gibt. Ich glaube, dass wir in unseren Herzen, egal wie alt wir werden, immer noch Kinder sind und bleiben. Kinder Gottes. Amen. Amen. Kaleb hat mal gesagt gehabt, nach 40 Jahren, wie er 80 gewesen ist, meine Kraft ist immer noch dieselbe wie vor 40 Jahren. Und warum? Weil Kaleb einen anderen Geist gehabt hat, wie alle anderen. Und diesen Geist, den haben wir bekommen, diesen Heiligen Geist. Der hat uns zu neuen Menschen gemacht. Und jetzt komme ich wieder zurück auf die Einleitung. Durch die Liebe gewirkter Glaube. Der lässt uns tätig werden, der lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Das ist der Antriebsmotor in unserem Leben, die Liebe Gottes, dass wir nicht bei denen stehen bleiben, sondern möge Gott uns Gnade schenken, wie es ja auch Dieter gesagt hat, dass wir Menschen das wundervolle Evangelium bringen, dass wir Zeugen sind, der Herr uns davon frei macht, durch seine Liebe, durch seinen Geist, die Freimütigkeit, verlorene Menschen Zeugnis zu geben, dass wir einen wunderbaren, retteten und liebenden Gott haben. Amen. 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 Ja, ich möchte auch noch mal zum Abschluss beten und wir werden danach auch noch mal das Vaterunser beten. Aber ich bete einmal noch mit uns zusammen. Steht doch bitte zusammen auf. Herr Jesus, und wir danken dir für diese Botschaft, die du uns heute Morgen gebracht hast, dass du uns auch daran erinnerst hast, wer du bist und was wir durch dich sind und bekommen haben, Herr. Danke für diese mutmachende Botschaft, Herr Jesus. Und du kennst uns und weißt, wie oft wir selber eng in unseren Herzen sind und ängstlich und oft in unserem Leben es so ist, dass wir so gar nicht die Freimütigkeit haben, Zeugnis darüber zu geben, wie du in unserem Leben uns zu Kinder Gottes gemacht hast, mit deiner Liebe und mit deiner Gnade, mit deinen persönlichen Reden an unser Leben gekommen bist. Und ich bitte dich für uns, für jeden Einzelnen hier, dass du durch deinen Geist uns unsere Herzen frei machst, jede Menschenfurcht aus unserem Leben nimmst und uns durch deine Liebe diesen Glauben wirklich wachsen lässt, dass wir Freimütigkeit haben, von dir Zeugnis zu geben, Menschen, die verloren sind, dein wunderbares Evangelium zu bringen. Ich danke dich dafür und preise dich dafür, Herr. Amen.